One, two, three, I'm a fool I wanna be. Two, three, four, you can give me more.
Markus war wirklich das größte Arschloch, Penner, Idiot, geilster Typ der Welt, bester Freund. Weinen, lachen, mit ihm konnte man alles.
Markus ist für mich die Verkörperung von Rock'n'Roll. Und vielleicht hat er das auch einfach gewollt.
Rockstar und DJ-Star gehabe ist manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich glaube gerade bei so Leuten wie mir. Es muss manchmal schon ein bisschen auf die Kacke hauen.
Die 90er Techno-Jahre sind wild und aufregend. Das ist die Zeit, wo Mark Spoon ganz oben steht. Nicht nur auf den Trucks und Bühnen der Love Parade, sondern auch in den Charts.
Um Markus Löffel, aka Mark Spoon, geht es in diesem Podcast. Wir erleben mit ihm seine exzessiven Vollgasjahre in den 90ern, seine großen Erfolge und seinen plötzlichen Tod.
Warum ist er so früh gestorben? Und wie wurde Markus Löffel zu Mark Spoon und zum Star der Techno-Szene?
Wir erleben seine großen Erfolge als DJ und Teil von Jam & Spoon, deren Hits bis heute gespielt werden. Und wir erzählen von seinem tiefen Absturz.
Die Geschichte von Mark Spoon ist eine über Skandale, Drogen, Liebe und Verletzlichkeit.
Und um sie zu erzählen, tauchen wir tief ein in die unbeschwerten 90er Jahre, in die Zeit von Eurodance und Techno, in eine Welt ohne Smartphones und Spotify.
Ich bin Anne Karolczak. Einige kennen mich vielleicht als DJ Pretty Pink.
Ich bin Felix Leibelt, Musikjournalist beim Hessischen Rundfunk. Anne, du kommst ja aus der Techno-Szene wie Mark Spoon und kennst dich sehr gut in der Szene aus.
Genau, nur dass ich in den 90ern noch zu jung zum Auflegen war. Ich bin Melodic House Techno-DJ und tour international und wohne aber in Leipzig.
Und du hast schon an dem einen oder anderen Ort aufgelegt, wo Mark Spoon auch schon war, ne?
Das stimmt. Felix, und du hast mit ganz vielen Menschen gesprochen, die Mark Spoon sehr gut kannten.
Und die Geschichten, die ich gehört habe, haben oft geklungen, als wären sie aus einem Drehbuch. Manchmal Actionfilm, manchmal Komödie. Manchmal aber auch Drama, meistens ein Mix aus allem. Denn das Leben von Mark Spoon war ein wilder Ritt. Von schwieriger Kindheit über exzessive Partys bis zu seiner letzten großen Liebe.
We love it. We need it. Excess.
Los geht's. Ihr hört Rest in Excess, das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon.
Folge 1 von 5. Assi, Idiot, Geistertyp der Welt.
Markus war ein Vollassi, ein Arschloch, ein Penner, der liebste Mensch der Welt, der großzügigste Mensch der Welt. Er war eifersüchtig, er war ein Giver, er war eigentlich alles, was man sich wünscht oder auch nicht wünscht. Aber wenn er einen mochte oder geliebt hat, dann hat er ihm wirklich viel gegeben und hat es ihm auch gezeigt.
Das ist Fedi Schuker, viele Jahre der Fahrer von Mark Spoon und ein enger Freund.
Wenn ich im Auto mit ihm unterwegs war, wir haben gelacht, wir haben geschrien, wir haben gestritten und wir haben geweint. Ja, Markus war sensibel, der war wirklich sensibel. Er war ein total lieber Vollassi. Tattoo, 130 Kilo Glatzkopf, fette Zahnlücke, ja, die ist ja größer als die vom Ronaldo.
Von diesen zwei so gegensätzlichen Seiten von Markus haben mir die meisten seiner Freunde und Freundinnen erzählt, als gäbe es zwei ganz verschiedene Charaktere in einer Person. Wir werden versuchen herauszufinden, warum das so ist.
Jedenfalls ist Mark Spoon ein super erfolgreicher Produzent. Mit Jam & Spoon und Ride in the Night schreibt er Musikgeschichte. Und als einer der Techno-DJs der ersten Stunde hinterlässt er in den 90er Jahren bei vielen Ravern einen bleibenden Eindruck.
Er war auf jeden Fall einzigartig und er war das Enfant terrible der Frankfurter Szene oder auch der Raubritter der Techno-Geschichte. Und wenn du nicht willst, dann kriegst du trotzdem. Also das war auch so sein Motto irgendwie. Also er war ein Lebemann.
Was ihm diesen Ruf eingebracht hat, das sagt Mark Spoon auch jetzt selbst.
Das muss manchmal schon ein bisschen auf die Kacke hauen und so weiter. Ja, was heißt muss? Ich habe da Bock drauf. Sehr schön, macht ja Spaß. Also so der Techno-Nationalfeiertag Love Parade und so ist dann doch jedes Jahr wieder eine Geschichte, die auch eine Woche Erholung erfordert danach. Ja, für alle, die da wirklich aktiv dick dabei sind. Ja.
You gotta say yes to another excess. Das hätte ja auch gut das Lebensmotto von Max Boon sein können.
Ja, total. Und wir reisen mit euch in eine Zeit, als Techno eine neue Ära in den Clubs einläutet.
3:30 Uhr morgens. Max Boon führt uns in das Omen. Die wildeste Techno-Disco mitten im Frankfurter Bankenviertel. Im Omen, haben uns Kenner gesagt, erlebt man das, was Techno wirklich ist. In Dunkelheit und Blitzgewittern, in rauchgeschwängerter, stickiger Luft, aufgesogen in einer Masse Gleichgesinnter, unter den monotonen Hammerschlägen maschineller Musik, Rausch und Ekstase auszukosten.
Manchmal finde ich es echt schade, dass ich diese wilden Anfangszeiten des Technos in den 90er Jahren nicht miterlebt habe. Umso spannender finde ich es jetzt, diese ganzen Geschichten zu hören.
Und mit Max Boon steht bei uns ein Mensch im Mittelpunkt, der diese Zeit voll ausgekostet hat. Im Guten wie im Schlechten. Und nicht nur deswegen ist er für viele unvergessen.
Markus, auch wenn es nicht seine Musik war, aber Markus ist für mich die Verkörperung von Rock'n'Roll.
Das ist Michi Beck von den Fantastischen Vier. Er war mit Markus gut befreundet.
Ich habe ja sogar ein Lied Max Boon gewidmet, weil er einer der beeindruckendsten Menschen war, die ich in meinem Leben getroffen habe bisher. Es ist jetzt auch schon 55 Jahre alt, mein Leben. Aber der Spoon ist echt jemand, der so eine Marke hinterlassen hat. Er hat doch immer gesagt, ey Michi, schreib doch mal Niki Wanni weg. Das hört sich lustiger an, Niki Wanni weg, Niki Wanni weg. Und dann haben wir da tatsächlich einen Song geschrieben, der heißt Niki Wanni weg. Und dann hat er mich noch zum zweiten Song inspiriert, weil er hatte ja um den Hals den Spruch tätowiert, wir ernten, was wir säen. Und das ist ja bekanntlich auch ein Track von uns. Die zwei Tracks, die habe ich beide nach dem plötzlichen Tod von ihm für ihn geschrieben. Niemand kann's dir sagen, keiner kennt die Antwort. Und da gibt's jetzt nur noch zwei Frauen in meinem Leben, für die ich sonst einen Song geschrieben habe. Und das will schon was heißen. Ne? Also der hat wirklich eine Spur in meinem Leben hinterlassen, das Buch.
Wir ernten, was wir sehen. Dieses Tattoo lässt sich Markus wenige Jahre vor seinem Tod stechen. Auch schon die Jahre vorher sagt er immer wieder zu Freunden, ich werde keine 40. Genauso hat er auch gelebt, findet sein Fahrer Fedi.
Aber Markus kam es mir so vor, als hätte ihm irgendwann mal einer gesagt, bist du 20, du hast noch 19 und dann das Feierabend. Manchmal überlege ich, wusste er, dass er stirbt mit 39 und musste jetzt nochmal so voll, als würde ein Arzt zu dir sagen, du hast noch 19 Jahre. Und dann willst du in den 19 Jahren so viel erleben als möglich. Und der Sprecher bei der Beerdigung hat gesagt, er hat gelebt wie 300 Jahre. Und er hat mir nur überlegt, wenn es reicht.
Bei Markus Löffel alias Max Boon sind es dann tatsächlich 39 Jahre und 46 Tage. Wir erzählen euch in den kommenden Folgen die krassesten, unglaublichsten und berührendsten Geschichten aus diesem Vollgasleben. Und wir wollen herausfinden, warum es plötzlich einfach vorbei war. Am 11. Januar 2006 wird Max Boon tot in seiner Wohnung gefunden. Und am 6. Februar wird er beerdigt.
Frankfurt, Hauptfriedhof, der Himmel ist bedeckt. An diesem Morgen wird die Asche von Markus beigesetzt. Der Trauerzug ist lang, sehr lang. Mit dabei sind neben seinem früheren Fahrer Fedi und seiner Freundin Tamara auch Moses Pelham und Michi Beck.
Scheiß, war saukalt. Super kalt da in Frankfurt. Und alle da. Von Hells Angels bis zu Sven Veth, alle da.
Also das war überwältigend, ja. Da waren unheimlich viele Menschen, aller Schichten. DJ-Freunde, Ärzte, Clubbesitzer, Restaurantbesitzer, alles Mögliche. Also wirklich Wahnsinn.
Und da waren 400-500 Leute, vom Veth über Moses Pelham, Adi Goldmann, Paul van Dyk, Mokwai, Phil Fultner, Westbam. Die ganze Riege von Low Spirit war da wirklich aus der ganzen Welt, sind Leute angereist.
Auch Abbild der ganz unterschiedlichen Welten, in denen der Markus sich bewegte.
Luftballons und irgendwelche Tulpen oder weiße Rosen hatten die Damen alle in der Hand und das hätte ihnen wirklich so gefallen. Wir hatten ja vorne links und rechts noch zwei Riesenbilder von ihm, zwei unterschiedliche Bilder.
Es sind wirklich zwei sehr unterschiedliche Fotos, wie von zwei unterschiedlichen Menschen. Wir haben die hier vor uns.
Auf dem einen trägt Markus ein Langarm-Shirt und hält eine Keramikschüssel in den Händen, in der sich eine kleine, sehr süße, rot getigerte Katze zusammengerollt hat. Er grinst ganz breit und zeigt seine berühmte Zahnlücke, Markus Löffel.
Das rechte Foto dagegen ist düster. Sein breiter Oberkörper ist übersät von Tätowierungen, sein Schädel kahl rasiert. Er schaut mit verschränkten Armen cool und arrogant auf uns herab. Mark Spoon.
Bei seiner Beisetzung hatten wir ein Holzgefäß bauen lassen für die Urne. Und dann wurde feierlich die runtergelassen. Und selbstverständlich passte der sperrige Kerl nicht in die Öffnung im Boden. Das war so eine ganz typische Geschichte. Auch auf seinen letzten Metern macht er sich nochmal breit und lässt nicht das mit sich machen, was man so denkt. Was natürlich zu großem Geschmunzel unter den Beteiligten geführt hat. Das war wirklich ein sehr typischer Löffelabgang.
Lost in kaleidoscope skies, I am hypnotized when you look in my eyes.
Die Beerdigung von Mark Spoon verursacht auf dem Frankfurter Hauptfriedhof einen Massenauflauf. Und auch im Internet hinterlassen viele trauernde Fans emotionale Abschiedsworte.
Wir sprechen von 2006. Da spielt Facebook noch keine Rolle. Und Instagram ist noch lange nicht erfunden. Die größten Social-Media-Plattformen sind StudiVZ und MySpace. Man organisiert sich zu dieser Zeit auf speziellen Techno-Fan-Seiten.
Auch die vielen Reaktionen seiner trauernden Fans zeigen, was für eine Ikone Mark Spoon ist. Er hat mit seiner Musik die 90er geprägt, in den Charts und in den Clubs.
Come on, dance with me. Come on, buddy, dance with me. Move your body, relax it.
Toll. Ja. Irgendwie... Das Age of Love, ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich das erste Mal gehört habe. Und auch immer noch, wenn ich das höre. Ach, da kommen mir die Tränen runter. Ich finde es einfach ein wunderschönes Lied. Ich weiß, dass es ein Remix ist von einem ganz alten Lied. Aber das, was er gemacht hat, fand ich einfach, oh, das ist eine Hymne für mich.
Das ist Patricia Leuthold, eine Freundin von Markus.
Follow me, follow me.
Auch Follow me, also alle Lieder, die waren sensationell. The Angel fand ich auch sehr schön.
Wir hatten über einen langen Zeitraum sehr viel Erfolg und rückblickend betrachtet, muss ich sagen, das war schon großartig und es war auch eine tolle Zeit.
Das erzählt mir Mark Spoons langjähriger Bandkollege und guter Freund Rolf Elmer. Besser bekannt als Jamel Ma, die andere Hälfte von Jam & Spoon.
Love is just a kiss away. Love is just a kiss away.
Heute ist alles sehr, sehr viel mehr ein Geschäft geworden. Dieser ganze Rock'n'Roll damals, den wir da so hatten und diese damals neue Zeit.
Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.
Kurze Zeit nach Bekanntgabe der Grenzöffnung durch die DDR hat in Berlin ein Ansturm auf die Grenzübergänge eingesetzt.
Damals ist die Mauer gefallen und die Blöcke Ost und West, die fielen so zusammen. Und wir haben wirklich gedacht, jetzt bricht ein besseres Zeitalter an.
Let the sunshine in your heart.
Und das war eben dieses Love Parade-Gefühl und dieses Gefühl bei Raves und so weiter, was es heute übrigens immer noch gibt. Und rückblickend gesehen war das eine tolle Zeit und ich bin froh, dass ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit war.
Anne, du hast ja schon mal auf einer Love Parade aufgelegt. Du verstehst also, was Jamel Ma mit dem Love Parade-Gefühl meint?
Auf jeden Fall. Ich war 2006 in Berlin zur letzten Love Parade als Gast und 2007 durfte ich dann auf einem Wagen auflegen im Essen und geil. Das war natürlich ein Mega-Gefühl. Die ganzen Leute von aller Welt, die zu deiner Musik tanzen, das ist Wahnsinn.
Und hast du auch was von Jam & Spoon aufgelegt?
Hatte ich leider nicht mit dabei.
Wäre aber ganz gut gegangen, oder?
Auf jeden Fall, das hätte mit Sicherheit gepasst.
Und viele Songs von ihnen sind ja Trance-Klassiker. Gerade das erste Album, Trip-O-Matic Fairy Tales 2001, ist ja für viele damals schon so ein sehr spezielles Album gewesen und hat diesen Trance-Hype in den 90ern mit ausgelöst.
Mir fällt sofort Ride in the Night ein.
Und selbst wenn Leute Jam & Spoon nicht kennen, wenn ich ihnen das kurz vorspiele, dann sind alle so, ah ja, okay, die sind das. Ein paar Sekunden angespielt und diese spanische Gitarre hat so einen hohen Wiedererkennungswert, kennt jeder.
Und wenn du quasi den Act nicht kennst, weißt du auf jeden Fall die Melodie und das zeigt dir auch, dass sie auch Wegbereiter der Zeit waren und da natürlich auch Ikonen der Zeit.
Viel mehr Musik von Jam & Spoon hören wir natürlich im Laufe des Podcasts. Und wir werden uns auch genauer anschauen, wie die beiden zusammengearbeitet haben. Dazu auch gleich schon ein bisschen mehr. Und jetzt aber erstmal die Frage, wie alles zwischen Jem Elmar und Mark Spoon überhaupt angefangen hat.
Wir haben uns kennen und lieben gelernt durch so eine Kontaktanzeige. Knuffiger Mark Spoon.
So knuffiger Teddybär. Knuffiger Teddybär, so buntes Häschen zum Rumsträuschen.
Wie sich die beiden wirklich gefunden haben und was der Eurodance-Star Dr. Alban damit zu tun hat, das erfahrt ihr in Folge 3. So viel aber schon mal, die beiden sind ein ziemlich ungleiches Paar. Jem Elmar ist der Mann, der das Musikmachen gelernt hat. Er ist klassisch ausgebildeter Konzertgitarrist. Mark Spoon dagegen hat keine Ahnung von Noten. Er ist mehr so der intuitive Typ.
Markus war einfach so ein Hans Dampf in allen Gassen und einfach so eine Quelle von Inspiration und 100.000 Ideen. Wir hatten damals im Studio, und das gibt's auch übrigens immer noch, ein schwarzes Ledersofa. Und wenn er ins Studio kam, dann legte er sich auf dieses schwarze Ledersofa, hatte irgendeinen Stapel Fashion-Magazine dabei. Dann hat er die da durchgeblättert, ist dann dabei meistens eingeschlafen. Aber wenn er wieder wach geworden ist, dann hat er irgendeine Idee gehabt. Und die waren dann so verrückt, dass man gedacht hat, was willst du denn jetzt damit? Aber das war oftmals dann so die Keimzelle für irgendwas Neues. Das war zum Teil völlig absurd, was er dann so wollte. Aber ich habe das immer versucht so zu deuten und so weiter. Und er hat mich dann immer angeleitet. Und es hat gut funktioniert. Also wir haben da unheimlich viele Ideen entwickelt aus dem völlig abstraktesten Zeug. Und das konnte Markus richtig gut.
Also zwei sehr unterschiedliche Typen mit so einer Art Arbeitsteilung. Klingt ein bisschen so, als hätte der eine ein bisschen mehr Arbeit rein investiert als der andere. Aber insgesamt hat es wohl gut funktioniert.
Ich finde das eigentlich ganz schön, so als Duo, wenn man sich die Arbeit teilen kann. Das ist natürlich total super. Der eine bringt quasi die Club-Erfahrung mit, in dem Fall ja Mark Spoon, der als DJ ja durch die Clubs tourt. Und Jem Elmar kann dann quasi alle Ideen gebündelt im Studio umsetzen. Das ist ja eigentlich ein super Luxus, so ein Team zu sein.
Also Mark Spoon ist dann offensichtlich derjenige, der dann die Ideen von außen einbringt, ne? Aber manchmal ist es ja bei Kreativen so, die kommen erstmal mit so einer Idee, verlieben sich voll in die Idee, aber dann so richtig Sitzfleisch zu besitzen, ja, und dann auch wirklich gemeinsam so eine Idee auszuarbeiten, ja, das ist manchmal so ein bisschen schwierig, ne? Und das habe ich auch Jem Elmar gefragt, wie das bei Mark Spoon war.
Mal so, also das, manchmal hat er gesagt, meine Freunde warten, ich muss jetzt in die Sauna, und dann hat er mich dann mit der Idee alleine gelassen. Dann habe ich versucht, das irgendwie hinzukriegen, und manchmal ist er dann dabei geblieben und hat dann gesagt, nee, mach mal so, spiel doch mal da oben, spiel doch mal da unten, und er wusste ja noch nicht mal, wo der Schlüssel C ist auf dem Klavier. Also er hatte musikalisch in dem Sinne überhaupt keine Ahnung, aber der hatte ein Gefühl, der wusste, was gut ist und konnte einfach unterscheiden, Quatsch oder Scheiße und irgendwas, was funktioniert. Und das konnte er einfach, und ich habe ihm da auch vertraut, und es hat immer sehr, sehr gut funktioniert eigentlich. Manchmal haben wir auch Monate gebraucht, um einen Track fertig zu machen.
Wir merken schon, die Zusammenarbeit mit Markus ist voller Überraschungen, auf jeden Fall nie langweilig. Das gilt auch für alle, die privat mit ihm zu tun haben.
Wo ist die Beifahrertür? Und wo ist die Stoßstange?
Markus steht vor einem Auto, das er sich bei einer großen Autovermietung geliehen hat. Ein Kumpel hatte ihn damit zu einer Party gefahren. Jetzt ist der Kumpel weg und Fedi muss Markus helfen, weil der keinen Führerschein hat. Das Auto, um das es geht, ist ein nagelneuer Audi. Also nagelneu, bis Markus ihn ausgeliehen hatte.
Auf jeden Fall war irgendwie Stress auf der Veranstaltung mit irgendwas, und dann wollte er da abhauen, und dann haben die ihm die Tür aufgerissen, und dann ist er rückwärts gegen eine Mauer gefahren. Die Tür hat nur noch an den Fäden der Elektro gehangen und die Stoßstange ab. Auf jeden Fall ist sie ja. Und jetzt, ja, wir müssen das Auto tauschen.
Mit dem halb demolierten Auto sind Fedi und Markus dann losgefahren. Die Stoßstange haben sie aus dem Schiebedach hängen lassen, die Tür in den Kofferraum gepackt. Muss ein geiles Bild gewesen sein, wie sie in dem Zustand zur Autovermietung gefahren sind.
Und dann sind wir rein, ja, wollen das Auto tauschen. Ja, warum, was ist mit dem anderen, wo steht das? Ja, das ist ein Kratzer und wir müssen das Auto tauschen. Da dachte der Mann, ich müsste mir das mal anschauen erst. Und dann sind wir raus, dann sieht er das Auto und dann hat er gesagt, vergiss es, das war's jetzt.
Und was macht Markus? Er hat keinen Bock, sich das Gemotze vom Mitarbeiter der Autovermietung anzuhören.
Da hat er dann einfach meine Visitenkarte da auf den Tisch gelegt und gesagt, hier ist mein Manager, ruft ihn doch einfach an.
Das ist Matthias Krein, sein Manager. der keine Ahnung hat, was da gerade passiert.
Und ich wusste von gar nichts. Ich hatte jemanden am Telefon, den ich gar nicht verstanden habe. So laut hat er geschrien. Da habe ich erst mal einen Hörer einen halben Meter weggehalten. Da habe ich ihn immer noch gut verstanden. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung, ich verstehe überhaupt nicht, wer Sie sind und was Sie wollen von mir. Und dann hat er immer noch gebrüllt und gebrüllt. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, was ist denn los? Und dann sagt er, ja, Sie sind der Manager von Max Boon. Der hat hier irgendwie einen nagelneuen Audi zurückgegeben. A8, das Auto kostet 100.000 Mark damals. Auf jeden Fall ist nagelneu, 6.000 Kilometer. Und da fehlt die Tür.
Der Autovermieter schickt später einen Brief, in dem steht, dass Max Boon nie wieder ein Auto bei Ihnen ausleihen darf. Anne, was würde dein Manager sagen, wenn du so eine Aktion bringst?
Die Geschichte ist natürlich einzigartig und ich habe natürlich auch schon viele wilde Geschichten gehört, auch von DJ-Kollegen. Aber ja, sehr lustige Geschichte. Und ich selber bin ja eher nicht das Rock'n'Roll-Girl oder besser gesagt nur in diesen 1 bis 2, 3 Stunden, wo ich auflege und voll Power gebe für die Leute. Aber
dann bist
ansonsten,
du ein anderer Mensch. Ja,
da bin ich ein anderer Mensch. Aber ansonsten bin ich eher so Longevity, Foodie und sportfanatisch und genau, bin da eigentlich ein ganz anderer Typ.
Okay, ich merke schon, du würdest sowas nie machen, aber jetzt mal unter uns, ne? Gibt's so Typen in deinem Umfeld? Also kennst du andere DJs, von denen du schon solche Geschichten gehört hast?
Ach ja, da gibt's unzählige. Ich habe so eine ganz kurze kleine Anekdote. Da habe ich aufgelegt in einem Berliner Club und da kam nach mir quasi dann ein DJ-Kollege an und der musste dann gleich übernehmen und der sagte dann noch so, hast du Zettel und Stift dabei? Und dann sage ich so, nee, also ich war ja gerade so am Spielen. Und dann war er verschwunden und auf einmal kam er dann an mit einem gefalteten Blatt und so einem auseinandergebauten Kuli und zog sich weißes Pulver noch in die Nase, bevor er dann sagte, ja, jetzt bin ich fertig, jetzt geht's los. Okay, ich kann übernehmen.
Okay, ich dachte, er wollte ein Autogramm, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, das wäre auch gut gewesen, genau.
Zurück zu Max Boon. Bei meinen Interviews habe ich jede Menge abgefahrene Geschichten erzählt bekommen über Max Boon. Wie Markus zum Beispiel beinahe seine Plattenfirma in den USA verprellt oder wie er bei Viva Hausverbot bekommt. Das erfahrt ihr alles im Laufe des Podcasts. Am Anfang meiner Recherche habe ich mich bei solchen Geschichten ehrlich gesagt gewundert, wie Markus so mega lange mit solchen Nummern so gut durchkommt.
Mach dich mal locker, Alter. Ja, das kam, also ich habe das des Öfteren gehört.
Mach dich mal locker. Hat nicht nur sein DJ-Kollege und Freund Paul van Dyk häufiger von ihm gehört, wenn er ihn für eine Aktion kritisiert hat. Auch Michi Beck von den Fantastischen Vier staunt immer noch über eine besondere Eigenschaft von Max Boon.
Eine der faszinierendsten Sachen am Markus war, dass der so krass unverschämt sein konnte. So gnadenlos, unverschämt und haut drauf. Aber dabei trotzdem so charmant. Ich habe nie mehr einen Menschen getroffen, der diese beiden Eigenschaften so extrem in sich vereint hat.
Max Boon hat aber auch eine ganz andere Seite. Die zeigt er aber meistens nur seinen Freunden.
Also Markus hing immer sehr an den Menschen, die ihm nah waren. Also er wollte um Gottes Willen niemanden verlieren. Also er wollte immer die Leute um sich herum haben und wollte die Leute glücklich sehen. Und er hat alles versucht, immer die Leute glücklich zu machen. Manchmal hat er das Gegenteil erreicht. Aber sein erster Gedanke war eigentlich immer, ich möchte einfach meine Freunde und meine guten Leute um mich herum, die möchte ich immer in meiner Nähe haben.
Das ist doch jetzt aber ein ganz anderer Markus als der, von dem du mir vorher erzählt hast.
Ja, total. Die Seite gibt es eben auch. Ich habe zum Beispiel mit seiner besten Freundin Tamara gesprochen. Sie hat mir viel von dem sanften Markus erzählt, der so ganz anders ist als der Markus in der Öffentlichkeit.
Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 27 und der Markus war wie sein Onkel. Und jedes Mal, wenn der bei uns in der Körnerwiese war, hat mein Sohn irgendwas mitgebracht bekommen. Und es war aber immer irgendwas, was Krach gemacht hat. Also entweder eine Bosch-Kettensäge oder also immer Dinge, die laut waren. Und zu jedem Geburtstag hat er ihm ein Schlagzeugteil geschenkt. Oder hat ihm immer in die Jackentasche rein 5 Mark oder dann später 5 Euro reingesteckt und ein Kondom. Und dann habe ich gesagt, warum machst du das? Ja, später mal, wenn er mal groß ist, dann weiß er, er muss immer die Mädels zu einer Cola einladen können und ein Kondom muss er immer dabei haben.
Markus zeigt sich also als großzügiger Onkel, der seinem Neffen laute Geschenke macht und ihm humorvolle Ratschläge für das Erwachsenwerden gibt.
Offensichtlich, ja, aber nicht nur Tamara hat mir von der anderen Seite von Markus erzählt.
Wenn man den Markus nicht kannte, hat man nicht gemerkt, was das für ein Riesenherz auch ist. Und ich glaube, er hat auch manchmal vielleicht auch versucht, das zu verbergen, weiß ich nicht. Aber ich habe das in mehreren Situationen gesehen.
sagt zum Beispiel die Frankfurter Hip-Hop-Legende Moses Pelham über seinen alten Freund. In der Öffentlichkeit kommt Markus dagegen schon mal arrogant rüber oder krawallig. Und die Geschichten, die ich vorher von ihm gehört hatte, waren auch eher krasse Sachen. Wie er sich mit Groupies vergnügt, was er sich alles so an Drogen reinballert. Und all das kriegt ihr im Podcast auch noch zu hören. Sein Bandkollege Cem Elmar muss schmunzeln, als wir über die Exzesse von Marx Boone sprechen.
Ich war auch immer so ein bisschen eifersüchtig, dass ich eigentlich so ein langweiliges Leben hatte und er hatte so ein bewegtes Rock'n'Roll-Leben. Ich habe ihn dafür immer bewundert. Ich fand das immer ganz toll. Aber ich glaube, es war eigentlich umgekehrt. Er hat sich so ein bisschen nach meinem geordneten, ruhigen Leben gesehnt und er hätte, glaube ich, ganz gerne auch mal so einen Pol in seinem Leben gehabt, so einen Ruhepol. Und bei mir war es umgekehrt. Ich habe mich immer so nach diesem Rock'n'Roll-Leben gesehen. Allerdings muss ich sagen, er hat mich ja oft genug eingeladen. Hier, komm doch mal mit, wenn ich auf Tour bin. Und das war dann wie so ein Sog, der mich dann irgendwo reingezogen hätte, das wäre mein Verderben gewesen. Also wenn ich so gefeiert hätte wie der Markus, wäre ich noch vor ihm in der Kiste gelandet. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich musste mich davon fernhalten, weil ich genau wusste, wenn du das machst, dann ist es aus mit dir.
3:30 Uhr morgens. Mark Spoon führt uns in das Omen. Die wildeste Techno-Disco mitten im Frankfurter Bankenviertel.
Das ist ein Ausschnitt aus der TV-Reportage Disco-Kult in Frankfurt.
Im Omen sieht die Polizei ein Zentrum des Drogenkonsums. Razzien sind hier an der Tagesordnung.
Na klar, Drogen waren und sind allgegenwärtig in den Clubs.
Ja, ich weiß noch, in der Musikhall habe ich das erste Mal von Designer-Drogen gehört. Da habe ich immer noch so gedacht, so voll naiv, die nehmen nur die Designer. Das war total krass. Und das hat sich daraus gestellt, was ich meine, das hat nicht lange gedauert, wusste ich schon, was es ist, aber das weiß ich noch wie heute. Designerdrogen. Ecstasy, halt. Designerdrogen, fand ich total crazy.
Das ist Iris Hightower, eine Frankfurter Türsteherlegende. Brauchen wir nicht drum rumreden, Drogen sind in der Techno-Szene der 90er Jahre weit verbreitet. Anne, wie ist das heute? Welche Rolle spielen Drogen heute in den Techno-Clubs?
Drogen spielen ja schon seit Jahrtausenden in der Menschheit eine Rolle.
Ja.
Der einzige Unterschied ist, glaube ich, dass es in den 90ern ja gerade diese Welle mit diesen neuen Designer-Drogen gab und die neuen synthetischen Drogen kamen auf den Markt und natürlich war das irgendwie interessant, aber das war ja nicht nur auf die Musikszene begrenzt, das ging ja auch in anderen Szenen, die sind ja nicht nur im Techno-Club aktuell, sondern Top-Manager nehmen Drogen. Musiker, Künstler generell, vielleicht auch normale Leute, die feiern gehen wollen. Das ist
total.
Ich möchte es jetzt nicht befürworten, um Gottes Willen, und das muss auch jeder selber wissen. Also ich möchte mich da selber ganz klar distanzieren, aber es ist nicht nur auf den Techno-Club zu beziehen, würde ich sagen.
Finde ich auch total gut, dass du das sagst. Was wir aber schon mal sagen können, bei Marx Boone haben Drogen auf jeden Fall eine große Rolle gespielt.
Ich kann mich noch daran erinnern, weil ein sehr guter Freund von Spoon am DJ-Pult stand oder hinter ihm stand und er halt das Kokain direkt auf die laufende Platte gelegt hat und hat es dann von der Platte gezogen. Und das wurde von vielen Leuten auch so bestätigt.
Seine After Hours im Dorian Gray am Sonntagmorgen sind legendär. Während andere sich gerade gemütlich Brötchen beim Bäcker holen, fordert Marx Boone von seinen Fans nochmal alles.
Richtig, Marx Boone war ein Anti-Held, das bedeutet, er war schon ein Held, aber erstmal konnte man auch Stress mit ihm bekommen. Manchmal hat er das Publikum angebrüllt, ihr seid ja immer noch hier oder habt ihr kein Bett zu Hause? Und auf diesem Level hat er auch das geschafft, das Publikum so in seinen Bann zu ziehen, dass er sie quasi angefeuert hat, aber auch dann runtergeholt hat sozusagen. Auf eine sehr humorvolle Art und Weise, fand ich. Für manche war das auch sehr brachial und für manche war das auch zu viel. Aber es war sehr besonders.
Er war ein toller Showman. Er war imposant. Und er konnte eben auch raushauen, dass die Leute erstmal, huch, was ist denn jetzt passiert, Schrecksekunde hatten. Aber dann waren sie umso mehr noch bei Marc, ne, und haben mit ihm zusammen als Einheit da feiern können.
Das sagt Markus Hertle, Redakteur der DJ-Radioshow HR3 Club Night.
Das ist ja so eine ambivalente Geschichte. Du als DJ bist einerseits Hero, Superstar, aber andererseits bist du auch Teil der Menge. Und der konnte das switchen. Der konnte sowohl hier, bewundert mich, als auch ich bin einer von euch. Diesen Spagat hat er klasse hingekriegt. Ja, das war toll. Der hat's geliebt. Und das merkst du. Er war Techno.
Ich bin's der Marx Boone. Das ist total geil, dass ich heute hier auflegen kann. Das ist die HR3 Club Night.
Und ich bin auch schon total aufgeregt, weil normalerweise lege ich nur in Diskothek auf und auf große Raves und so. Und jetzt bin ich erstmal im Radio.
Mark Spoon spielt hier mit dem Effektgerät. Deshalb klingt seine Stimme so, naja, speziell.
Die HR3, glaub mal, das ist einfach eine super Sache. Da können die ganzen DJs, die das richtig drauf haben, die können einfach auflegen, gell? Also ich bin total aufgeregt, ich lege jetzt einfach mal los und mach einfach mal ein bisschen Musik für euch und dann gucken wir mal, ob er abfahrt.
Das ist Mark Spoon.
Aber bevor Mark Spoon mit der Musik durchgestartet ist, hat er erstmal was ganz anderes gemacht, nämlich Koch gelernt. Wie aus Markus Löffel der Kochlöffel wurde und schließlich Mark Spoon, darum geht es in der nächsten Folge. Da werden wir uns intensiv mit der Herkunft und Jugend von Markus beschäftigen.
Markus hat sehr selten da über seine Familie gesprochen. Wahrscheinlich war das für ihn ein schwieriges Thema.
Hier scheint auch ein Grund für seine zwei so gegensätzlichen Seiten zu liegen. Der sanfte Teddybär-Typ und der roughe Techno-DJ, der straight seine Interessen durchsetzt und oft nur nach seinen eigenen Regeln spielt.
You say a one for the trouble, two for the time. Come on, y'all, let's...
Ich glaube auch, dass der Markus sein Leben lang immer gestruggelt hat, dazugehören zu wollen und auch viel Ablehnung erfahren hat durch seinen Körperbau.
Das ist die Stimme von Breakdancer und Graffiti-Sprayer Pino Caruso.
Zurückblickend sehe ich da viele Versuche von ihm, dazugehören zu wollen. Und ich denke, das war auch eine große Motivation und einer seiner Talente, sich durchzuboxen und durchzukämpfen und zu zeigen, dass auch er was wert ist.
Ich weiß nicht genau, was in seinem Leben passiert ist, dass er angefangen hat, diese massive Mauer um sich herum zu bauen, die ihm zur Kunstfigur Mark Spoon wurde.
Das sind die Worte von seinem Freund, Star-DJ Paul van Dyk.
Aber das ist zumindest meine Wahrnehmung, das war eben auch ein Stück weit ein Selbstschutz, um nicht weiter verletzt zu werden, um nicht nochmal verletzt zu werden.
Ich glaube, wir haben euch am Anfang dieser Folge nicht zu viel versprochen. In diesem Podcast begleiten wir einen ziemlich speziellen Künstler auf einer ziemlich wilden Lebensreise. Wir erleben Aufstieg und Fall und die ein oder andere überraschende Wendung.
Das war der erste Teil von Rest in Excess, das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon.
Wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben auf mehr. Diese und alle anderen Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Follow me, follow me, follow me.
Und wenn ihr Lust auf mehr Podcasts über spannendes, echtes Leben habt, dann können wir euch unseren HR-Gerichtspodcast Verurteilt empfehlen.
Verurteilt.
Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
Unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka und der YouTuber Basti Red sprechen hier in jeder Folge über echte Kriminalfälle. Das ist manchmal lustig, manchmal auch echt heftig, aber immer spannend. Checkt's aus. Verurteilt, der Gerichtspodcast. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und genau da gibt's auch Rest in Excess, das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon.